Hüben und Drüben, der Podcast für Sterbekultur und Sterbeheilkunde mit Franziska Hilmer und Claudia Kardinal. Franziska ist Seelsorgerin, Bestatterin und Gründerin des Bestattungsunternehmens Seitenwechsel achtsam bestatten. Claudia ist Autorin, Dozentin und Gründerin und Leiterin der Sterbeammenakademie.
Wie schön, Franziska, wir sitzen wieder zusammen.
Ja, wir sitzen zusammen und wir haben uns ja vorgenommen, dass wir auch mal unsere Versprechen einlösen wollen und haben uns entgegen unserer häufigen sonstigen Gewohnheit heute direkt vorgenommen, wir wollen über das Thema, wann darf der Mensch denn eigentlich sterben, sprechen. Das ist ja gar kein so einfaches Thema. Wir haben das in den letzten Folgen ja immer wieder gestreift und sind darüber gestolpert und haben immer wieder vertröstet, darüber wollen wir mal sprechen und darüber wollen wir nun heute mal eingehend sprechen, in aller Vorsicht und auch ganz ohne Vorbereitung. Das heißt, wir tasten uns da ja gemeinsam dann vor.
Das ist natürlich ein ganz, ganz weitreichendes Thema. Und ich stelle fest, dass das wichtiger wird, dieses ganze Thema. Denn ich stelle eine Sorge, eine Hürde im Abschiedsprozess immer mehr fest. Bei Menschen, die älter werden, dass die sagen, was kann ich tun, um aus der ganzen Kontrolle der Medizin rauszukommen? Denn es kann sein, dass die mir eines Tages entweder schwer oder fast unmöglich machen, sterben zu können, wenn es denn Zeit ist. Und das ist natürlich die ganze Thematik, was in den letzten Jahren Gott sei Dank ja auch bekannter geworden ist, dass wir vielleicht da nur drum rumkommen, wenn wir nochmal und nochmal und nochmal bekannt machen, was ist der Sinn und Zweck einer Patientenverfügung. Das ist möglicherweise die einzige Situation, wie du aus dieser Falle rauskommen kannst.
Naja, die Patientenverfügung ist das eine sehr, sehr wichtige. Aber ich sage immer, das zweite unheimlich wichtige und fast, naja gut, noch wichtiger kann man so nicht sagen, weil das erste ja die Voraussetzung ist, aber ist der Bevollmächtigte.
Klar.
Ne? Weil wenn da jetzt zum Beispiel rate ich oft dazu, nicht unbedingt die eigenen Kinder zu bevollmächtigen, sondern lieber eine neutrale Person, die wirklich achten kann und respektieren, was der Wille des eben Sterbenden ist, weil wir als Kinder natürlich so in Liebe verbunden sind und oft dann vielleicht nicht ganz frei sind, sondern uns auf die Versprechungen, die Ärzte dann möglicherweise machen in der Situation, ja, wir könnten noch dies, ne, wir können zum Beispiel noch eine Magensonde legen und wieder ne, da was zu essen geben, dass die sich dann da in der Hoffnung, ihren Vater oder ihre Mutter nicht zu verlieren, drauf einlassen.
Ja, und vielleicht sind die auch, die Familiensysteme sind ja, stecken ja nicht unbedingt immer so ganz voller Liebe, sondern vielleicht sind die auch so verstrickt, was dann eine ganz gleiche Schwierigkeit gibt. Und manchmal habe ich gedacht, das würde heute nicht mehr gesagt werden, aber es wird heute tatsächlich noch gesagt, sie wollen doch ihre Mutter nicht verhungern lassen. Und das ist natürlich etwas ganz tief sitzendes Elementares, was deine Mutter hat dich die ganze Zeit versorgt und dann bist du bereit, das abzustellen mit dem Essen. Das heißt, das sind riesengroße Konfliktpotenziale. Ich nenne das immer so ein bisschen flapsig, dass ich sage, du musst in die Patientenverfügung jemanden, einen Menschen eintragen, der oder die bereit ist, dich verhungern zu lassen.
Genau, das ist eigentlich, was ich meine. Und da sprichst du aber auch was an, da muss ich sofort an ein Ereignis denken, was ich mal erlebt habe, was mich ganz tief irgendwie berührt und auch ein bisschen erschreckt hat. Ich habe mal, das ist bestimmt ungefähr 12 Jahre her, habe ich mal so ein kleines Praktikum gemacht im Seniorenwohnheim, Altenheim da. Und die haben da auch so eine kleine Abteilung für demente Menschen. Und da war eine alte Dame, die war stockendement. Und das heißt also wirklich nicht bei sich, also wusste gar nicht, wo sie ist, wer sie ist und was los ist. Und der haben sie also das Essen in einer Weise reingezwungen, würde ich mal sagen. Also wirklich große gehäufte Löffel voll des Breis oder was das war. Und sie so richtig eigentlich, also ich würde sagen, das war schon wirklich grenzwertig, sie dazu bewegt, den Mund zu öffnen. Die wollte den gar nicht aufmachen. Also ich hatte den Eindruck, ja, die war gar nicht mehr sozusagen bereit, dieses Essen in sich aufzunehmen. Jetzt würde natürlich der andere, weil ich dann auch direkt da versucht habe, so ein bisschen ins Gespräch zu gehen hinterher mit dem Betreffenden, würde natürlich derjenige sofort sagen, ja wieso, aber die ist ja ganz dement, die weiß ja gar nicht, ne? Die kann selbst nicht mehr entscheiden, jetzt entscheide ich für sie. Und dann da habe ich aber sofort gesagt, ja, bist du sicher, dass du das darfst?
Ja, wir stecken natürlich auch was Patientenverfügung und was sozusagen assistierten Suizid, was dann natürlich auch noch irgendwann kommt oder sowas, da stecken wir immer in der Fragestellung, kann die Person für sich selbst noch entscheiden, ja oder nein? Und das führt natürlich zu Übergriffen jedweder Art. Ich habe eine Schülerin, die ist in der Altenpflege tätig, irgendwo in Deutschland, in einer großen Stadt. Und die sagt immer, sie sagt, es ist so entsetzlich, wir sind manchmal in der Situation, wo wir tatsächlich die BewohnerInnen bei uns, die behandeln wir wie Stopfgänse.
Ja, so fand ich das auch damals, genau. Wie so eine Stopfgans war die Frau.
Und das ist natürlich diese ganze Problematik auch, die dahinter steckt mit dem Älterwerden. Und nochmal eben ganz kurz zur Patientenverfügung. Ich habe einen ratsuchenden Menschen bei mir gehabt, der stand in der Patientenverfügung für seine Mutter drin. Und als seine Mutter dann nicht mehr selber entscheiden konnte, dann ist eben halt er gefragt worden, was ist. Und ihm ist gesagt worden, ja, aber das ist doch nicht so schlimm mit ihrer Mutter. Das kann doch noch wieder hinkommen. Das können wir doch machen. Und dann hat er sich über die Patientenverfügung, über den Willen seiner Mutter hinweggesetzt. Daraufhin hat seine Mutter noch 5 Jahre gelebt und war bettlägerig. Und jedes Mal, wenn er sie besucht hat, hat sie gesagt, warum hast du das gemacht? Du hast meinen Wunsch nicht geachtet.
Weißt du eigentlich genau, was eine Stopfgans ist?
Ja, die werden dann festgehalten und dann wird's reingefüllt, ne?
Die werden richtig eingespannt und es wird einfach oben rein. Ich weiß, dass ich habe ja lange in einem für sehr wohlhabende Menschen eingerichteten Seniorenresidenz gearbeitet. Und da war das als Delikatesse, stand das zu Weihnachten auf der Karte.
Oh.
Stopfgänse.
Ja.
Oder Stopfgans.
Ja.
Und das war ein richtig kleines Politikum. Dazu wurde es, weil eine Mitarbeiterin und auch noch eine Rezeptionsmitarbeiterin, wo dann auch manche Bewohner irgendwie die Nase rümpften und so ungefähr, was hat die denn damit zu melden? Das fand ich ganz toll, dass die richtig aufgestanden ist und gesagt hat, stopp. Das kann doch wohl nicht angehen. Dass hier Stopfgänse angeboten werden. Das ist wirklich, also, ne, wo wir jetzt auch bei Tierwohl und so, gerade ist das ja groß immer wieder im Gespräch, was ja ganz richtig ist. Das ist wirklich eine der grausamsten Arten, die nachher auch sozusagen, was ich da verspeise als Delikatesse, ist ja die Grausamkeit. Also, ne, weil das Licht in der sozusagen nur durch diese Grausamkeit wird die Gans zu etwas, was eine Delikatesse dann sein soll.
Ja, und gleichzeitig, wenn wir jetzt nochmal zurückkommen auf dieses Thema, wie ist das mit dem Sterben, wann darf das eigentlich sein, dann müssen wir uns natürlich fragen, wie sehr sich das in der heutigen Zeit verändert hat. Ich habe einen Vortrag gehalten vor ein paar Jahren am Intensivmedizinerkongress in Bremen. Und vor mir war ein Redner, ein Intensivmediziner da und hat gesagt, in der Intensivmedizin sterben diejenigen in 80% der Fälle, weil die Maschinen abgestellt werden. Das heißt, die Maschinen machen durchaus jemandem das Leben, das Sterben. Ganz erheblich schwer. Ich meine, das kriegen wir auf Dauer nicht hin, ne? So, das ist ja klar. Aber so ganz verhindern können wir den Tod nicht, aber wir können ihn erschweren. Und wir können ihn verhindern. Und ich denke manchmal so daran, ist ja gerade momentan ganz aktuell in der ganzen Diskussion mit dem assistierten Suizid mit dabei, Da ist es so, dass ich manchmal denke, wenn ein Mensch einen Hund oder eine Katze oder sonst irgendwas hat oder so, und das ist sehr krank, wenn das Tier nicht eingeschläfert wird, dann wird eigentlich ein bisschen gesagt, du bist herzlos. Mhm. Das darf so bei Tante Else nicht machen.
Genau, richtig.
Ne? Und da sind natürlich andere Bedürfnisse hinter, weil mein Hund wird nicht, hat keine Tafel Silber, auf das ich scharf sein könnte. Ne? Ich glaube, der einzige Hund, der irgendwie Reichtum hatte, war der von Mosi aus München. Ansonsten, glaube ich, ist da nichts zu vererben. Das heißt, daher spielt die Gier keine Rolle. Und ansonsten spielt die Gier, glaube ich, offenkundig eine sehr, sehr große Rolle. Das heißt, das macht das rechtlich ganz, ganz schwer.
Ja, aber es ist ja nicht nur die Gier. Also das Materialistische ist eine Komponente, würde ich mal sagen. Hinter der ja auch sozusagen diese ganze betriebswirtschaftliche Orientierung heutzutage der Krankenhäuser steht, die ja im Grunde genommen völlig deplatziert ist. Das ist ja eine Verquickung von zwei Faktoren, die eigentlich ein absolutes No-Go ist. Ich kann doch nicht die Gesundheit mit dem erhöhten möglichen Verdienst eines Klinikums beziehungsweise der Ärzte, ja, unmittelbar der Persönlichkeiten. Oh, das ist ein ganz schreckliches Thema. Da wird es mir richtig anders. Also das ist eine wirklich schlimme Verquickung. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist ja auch der materialistische Aspekt. Und die andere Seite ist, siehst du, jetzt habe ich wieder das Problem, dass ich so weit abgekommen bin, dass mir schon der Faden fast weg ist. Die andere Seite ist die Angst vorm Sterben, meiner Meinung nach. Ja. Das ist nämlich das Thema, und dann denke ich jetzt auch direkt an Corona, dass wir in der Corona-Zeit auch plötzlich eine Situation hatten, wo ich manchmal, weil das ja einfach auch mein Thema auch in der Corona-Zeit nun auch ganz zuvorderst schon war, der Tod und das Sterben, dass ich den Eindruck hatte, man darf gar nicht mehr sterben.
Nee, das ist vollkommen klar. Aber ich bin ja böse manchmal, ne? Hm. Das heißt, ich nenne das so, dass wir eine aufgeklärte, materialistische, atheistische Klugscheißergesellschaft sind. Mhm. Und eigentlich manchmal setze ich noch dazu eine sinnlose.
Mhm. Das hast du ganz am Anfang in einem unserer allerersten Podcasts schon mal gesagt, das erinnere ich.
Und da müssen wir aber jetzt drauf zurückkommen, weil das nämlich heißt, ich habe manchmal den Eindruck, dass diejenigen, die in der Medizin tätig sind, aus reinstem Herzen das Beste für diejenigen möchten, für die PatientInnen. Möchten sie tatsächlich das Beste? Weil im Grunde genommen haben wir die Sichtweise, dass im Grunde genommen mit dem letzten Atemzug alles aus und vorbei ist. Und das ist der Haken an der ganzen Nummer. Weil sonst könnten wir eventuell tatsächlich unser Bestes geben. Und ich habe manchmal den Eindruck, wenn dann in der intensiven Medizin die Maschinen dann vielleicht auch abgestellt werden, dass das auch von denjenigen, die das mit befürworten, mit Ethikrat und allem, eine Handlung der Gnade ist. Nicht nur des Materialismus, das mag ich gar nicht unterstellen, sondern tatsächlich ein Akt der Gnade.
Ja, wobei, da würde ich sagen, also Gnade ist für mich richtig nochmal eigentlich was anderes. Aber es ist eben, sagen wir mal, es ist gut gemeint. Ne? Es ist gut gemeint, aber gut gemeint
ja,
ist, das ist oft, ehrlich gesagt, mehr als daneben. Weil wenn es denn einer Grundlage, einer wirklich gebildeten Grundlage entbehrt, ja, da muss ich ja eine Bildung haben, um zu einem solchen Urteil zu kommen. Und wenn ich aber ja gar nicht mich damit auseinandergesetzt habe, was diese Schwelle eben eigentlich bedeutet, also jetzt um bei unserem Thema zu bleiben, was bedeutet denn nun dieses Sterben? Ja, wenn ich mich damit nicht umfassend auseinandergesetzt habe, sondern ich handle rein aus der Vermeidung heraus, dass Sterben eben irgendetwas ungewiss, beängstigend, vielleicht irgendwie nicht so Gutes ist, ja, und wähle deswegen lieber den Weg, das schaffen wir noch einen Augenblick hier. Das kann ich jetzt noch verbessern, die Situation, verlängern, das Leben. Dann finde ich das gut gemeint, ehrlich gesagt, schlimm.
Ja, und weißt du, was das Ding ist? genau an dem Punkt müssen wir bei der nächsten Folge ansetzen, ne?
Ach, schon, so genau. Schon wieder. Also ich glaube, unser Podcast ist wirklich zu kurz.
Nein. Ich glaube, das ist ganz gut. Das ist ganz gut. Dass wir haben viel über Gut Dinkelweile haben und so. Es hat vielleicht seinen Sinn, das so kurz zu machen, dass eine kleine Anregung.
Ja.
Auf Plattdeutsch haben, ich weiß nicht, ob wir es schon mal gesagt haben, aber auf Plattdeutsch würde es heißen, Hör man Betentow,
das hast du auch schon mal gesagt. Du hättest es gerne so genannt. Ich habe auch gesagt, genau, dass ich froh bin, dass unser Podcast nicht so heißt. Aber vielleicht setzen wir das einfach beim nächsten Mal fort. Ne?
Machen wir.
Denn da sind wir ja nun
auf jeden Fall machen wir das.
Rausch.
Die Woche ist so kurz. Wir sehen uns ganz schnell wieder.
Ja, mach's gut, Claudia. Tschüss. Bis dahin.
Das war Hüben und Drüben. Der Podcast mit Franziska Hilmer und Claudia Kardinal. Bis nächsten Sonntag.